Ja, also zu dem Video hatte ich Ihnen auch die Adresse angegeben. Genau, da steht sie noch. Da kommen jetzt noch 20 Minuten Fragen und Antworten. Die habe ich mir auch noch angehört. Es war jetzt nicht so richtig spannend. Da war unter anderem jemand, der sich über irgendwas hat er sich aufgeregt. Ach so, genau, über das DocX-Dateiformat. Der meinte irgendwie, warum haben Sie das umgestellt, dass es jetzt DocX ist? Und dann hat er eine relativ längliche Antwort auch darauf gegeben, weil irgendwie Behörden und so weiter alle so Standards gesetzt haben, dass offene XML-basierte Formate verwendet werden müssen. Und damit waren die praktisch gezwungen, auf irgendwas umzusteigen. Aber das hatte mit der User-Interface-Geschichte überhaupt nichts zu tun. Welches Format zum Speichern verwendet wird, ist da unabhängig von. Ne? Also da kam dann jetzt nicht mehr so viel, dass es sich gelohnt hätte, die 20 Minuten jetzt auch noch fortzuführen hier. Es gibt auch noch bei MSDN, also im Developer Network, gibt es auch noch einen längeren Text zu Ribbons, der sich an Programmierer widmet, weil man kann ja so eine Ribbon Library irgendwie runterladen und damit seine eigenen Programme mit Ribbons versehen. Und da steht relativ ausführlich drin. Also weniger interessant fand ich jetzt, wie man das benutzt. Es ist halt, ja, es ist halt irgendwie dokumentiert. Gibt es irgendwelche Bibliotheksfunktionen, in die man reinspringt und da irgendwas macht, sondern mehr so die Frage, wann will ich das eigentlich haben, wenn ich es überhaupt haben will. Und da war ein lustiger Screenshot von einer Taschenrechneranwendung, ja, die dann mit Ribbons war. Also nicht so ein komplexer wissenschaftlicher Taschenrechner, sondern der einfache, der nur die vier Grundrechtarten und Prozent rechnen kann. Und das war als Ribbon-Anwendung gemacht. Das kann man natürlich machen irgendwie, aber es ist totaler Quatsch. Ja, also man will die Ribbons, wenn man sie haben will, dann will man sie nur in komplexen Programmen haben, die damit halt etwas übersichtlicher und aufgeräumter werden. Okay, die fast letzte. Doch, noch nicht ganz fast letzte. Ich hatte eine interessante Sache noch gefunden im Web, die ich Ihnen auch abgezogen habe oder hier drauf gepackt habe. Das will ich jetzt Ihnen nicht alles vorlesen und will Sie auch nicht nötigen, das jetzt mitzulesen, aber ich erzähle kurz, worum es geht. Das ist so, es geht um die Eingabe von Seriennummern in kommerzieller Software. Also hat man ja oft, dass man irgendwie auf der Packung, auf der Rückseite eine Seriennummer hat und bevor man die nicht eingegeben hat, kann man das Produkt nicht benutzen oder es läuft dann immer nur kurz oder so. Ja, bei den Microsoft-Sachen muss man auch noch eine Aktivierung hinterher schieben danach. Aber diese Seriennummer-Geschichte, die gibt es oft, auch in Spielen und sowas, also alle möglichen Sachen. Und hier hat sich mal einer Gedanken gemacht und aufgeschrieben, was so aus seiner Sicht die 10 gruseligsten Sachen sind, die man falsch machen kann, wenn man als Programmierer so einen Dialog zur Eingabe der Seriennummer macht. Und im Kurzdurchgang, Seriennummer ist nicht einfach zu finden. Ja? Also wo steht die Seriennummer? Ist die auf der Rückseite der Produktbox, wo die CD drin war, oder ist sie vielleicht in diesem kleinen Case, was wie eine Musik-CD aussieht, wie nennt man das? Jewel Case von der CD. Ist es da vielleicht auf der Rückseite oder in dem Einschieber, den man in diese CD reinschiebt, muss man das rausholen und erst aufklappen, um das zu sehen. Dann gibt es Leute, die legen ein Handbuch bei und in dem Handbuch muss man dann die erste Seite aufschlagen und dann ist es da irgendwo reingedruckt. Also gibt es tausend Möglichkeiten, wo man die Seriennummer unterbringen kann. Und wenn man jetzt wieder davon ausgeht, dass Leute nicht als erstes sich das Handbuch schnappen, das von vorne bis hinten lesen und dabei auch irgendwo die Information finden, wie jetzt die Seriennummer zu finden ist, gehört halt einfach ein Hinweis in den Dialog. Ja, idealerweise mit einer Abbildung. Also häufig ist es so, dass, also wenn man so einen guten Dialog für Seriennummern hat, dann wird praktisch ein Bild von dem kompletten Ding, was die Seriennummer enthält, angezeigt. Also zum Beispiel die ganze Box und dann ist da unten eingekringelt, da rechts unten findest du den Code. Und das kann man dann halt direkt nachvollziehen. Ja, was total krank ist, ist die Seriennummer auf die CD oder DVD draufzuschreiben, von der man gerade installiert. Ja. Und was ich auch extrem krank finde, ist, wenn man bei Aldi Plus und so weiter an so einen Komplett-PC kauft, dann klebt die Seriennummer auf der Gehäuserückseite vom PC. Ja, das heißt, man muss unter den Tisch kriechen, weil das Ding ist ja angeschlossen, verkabelt und alles. Wenn man jetzt eine Neuinstallation von dem mitgelieferten Windows machen will, dann muss man wirklich unter den Tisch rumkriechen und da die Windows-Seriennummer abschreiben. Also bei allen vorinstallierten.
Chip zu Siemens, wenn Sie kaufen, ist das auch übergeordnet.
Ja? Okay, also ich habe früher Sachen gekriegt. Gut, also dann ist, aber das ist halt ein prinzipieller Irrsinn irgendwo. Ich meine, es ist ja okay, es zusätzlich da hinten drauf zu kleben. Aber dann will ich noch irgendwie eine Box oder so Recovery-CD oder sowas haben und da muss das auch nochmal draufstehen. Ja, wenn ich es nur auf dem Computer finde, dass ich also gezwungen bin, wirklich unter den Tisch zu kriechen, ist nicht die beste Lösung. Jetzt kann man natürlich sagen, bei vorinstallierten Systemen passiert es nicht so oft, dass man neu installieren muss. Weil es ist ja schon installiert. Andererseits, früher war das ein traditioneller Lösungsmechanismus, Betriebssystem neu installieren. Ich weiß nicht, ob man das heute unter Windows noch so empfiehlt. Also, aber es ist schon eine merkwürdige Position, da die Sachen hinzupacken. Ja, das nächste Ding, eine Schriftart verwenden, wo es schwierig ist, bestimmte Zeichen zu unterscheiden. Also großes O und 0 zum Beispiel, die sehen in manchen Fonts genau gleich aus. Oder 1 und L, ja, die sind auch teilweise so, wenn sie jetzt eine 1 haben, die nicht noch diesen Abstrich da hat, dann können sie nicht unterscheiden. Also gibt es so ein paar Zeichen, die oder 7 und 1. Ja, die sehen manchmal ähnlich aus und wenn man dann anfängt und so eine 16-stellige Nummer eintippt und hat einen falschen Buchstaben drin, weil es halt nicht erkennbar war, was es ist, das ist halt eine schlechte Idee. Dann wird hier kritisiert die Möglichkeit, dass die Eingabebox ein einfaches Textfeld ist, wo man irgendwas reinschreiben kann. Ja, also dass überhaupt keine Prüfung stattfindet. In der Regel wird halt der Zeichensatz, den man nutzen kann, irgendwie eingeschränkt sein. Also in der Seriennummer tauchten keine runden Klammern oder sowas auf, sondern nur Buchstaben und Zahlen meistens. Ja, und wenn das Ding das nicht abfängt, dann sind halt unnötig Fehleingaben möglich. In die gleiche Richtung geht das nächste Ding. Diese verbindenden Striche sind nicht automatisch drin. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier auch auftaucht, aber was auch keine gute Idee ist, ist die Seriennummer ohne Striche abzudrucken. Also eine 16-stellige Nummer, die, wenn sie einfach als Block da steht, die kann man nur sehr schwer abschreiben, weil man die Übersicht verliert, bei welcher Position man gerade ist. Deswegen haben die Dinger fast alle so einen Strich, immer alle 4, 5 Positionen, damit man weiß, ich habe die erste Gruppe eingegeben, jetzt kommt die zweite Gruppe und so weiter. Und genau, jetzt haben wir, also das ist hier der Punkt 4, der kritisiert praktisch die Version, wo man auch wieder ein einfaches Texteingabefeld hat und während man tippt, taucht auf einmal magisch so ein Strich auf. Ja, und dann fragt man sich, wie ist jetzt der Strich dahin gekommen, muss ich das wieder weglöschen oder so, das entspricht dann auch nicht dem, was man erwartet, wenn man da was eingibt. Das fünfte Ding ist, Striche erscheinen gar nicht. Ja, also man schreibt und wenn man die Strichtaste drückt, weil man die erste Gruppe eingegeben hat, wird die einfach ignoriert. Die Idee ist, dass man einfach die Zahlen weiter eintippt und die Striche nur auf dem gedruckten Ding zur Hilfe da sind, damit man den Überblick nicht verliert. Aber das ist halt auch komisch, weil man dann meint, ich muss doch irgendwie dieses Minuszeichen eingeben können. Ja, auch interessant, case-sensitive, also unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung. Eine vernünftige Eingabebox sollte automatisch alles in Großbuchstaben umwandeln. Es gibt keine Seriennummern, in denen Klein- und Großbuchstaben vorkommen. Also kann man sich natürlich ausdenken, aber macht man normalerweise nicht. Und dann praktisch einen Kleinbuchstaben als Fehler zu interpretieren, das wäre schon mal sowieso blöd. Und was hier dann noch beschrieben wird, ist die Situation, dass der Benutzer angefangen hat, es in Kleinbuchstaben einzutippen und dann nochmal auf das Blatt guckt und sieht, ach Mist, das waren ja alles Großbuchstaben und dann alles wieder löscht und es nochmal neu eingibt, obwohl es auch mit den Kleinbuchstaben gepasst hätte. Deswegen soll so eine Box, wenn man ein kleines A eingibt, es direkt als großes A anzeigen. Das nähert sich jetzt schon der empfohlenen Lösung, dass man also mehrere so Eingabebereiche hat, die voneinander getrennt sind und wo dieses Minuszeichen dazwischen steht, aber klar ist, das eine ist eine Box und das andere ist praktisch Teil der Oberfläche, ja, dass man genau weiß, ich muss erst hier den ersten Teil eingeben, dann komme ich ins nächste Feld. Und das kann man jetzt natürlich so machen, dass man, wenn man die ersten 4 Zeichen getippt hat, dann stößt man da an die Kante und bleibt da stehen. Wenn man dann noch einen Buchstaben tippt, wird er nicht angenommen, weil man das Ende von dem ersten Eingabefeld hat. Man muss dann Tab drücken, dann kommt man ins nächste Feld und kann das eingeben. Und da meint er, das ist unnötig. Es sollte so gelöst sein, dass man mit dem letzten Buchstaben automatisch rüberspringt in das nächste Feld. Also so machen das viele Dialoge eigentlich. Und der achte Punkt ist, also viele so Fantasy- oder Science-Fiction-Spiele oder sowas, die haben irgend so einen ganz wirren Font, den sie benutzen für Darstellungen im Spiel, wenn irgendwas erzählt wird. Ja. Und das Ding verwenden, um die Seriennummer einzugeben, ist halt auch keine gute Idee, weil diese Fonts in der Regel komisch aussehen und es dann wieder schwierig ist, bestimmte Zeichenarten zu unterscheiden. Das ist nicht ganz so schlimm, wie den Font in so einer Schrift zu drucken. Was einem die Eingabe dann unmöglich machen kann. Aber eben auch, während man tippt, sollte es so angezeigt werden, dass man eine Rückmeldung kriegt, der Buchstabe, den ich eingegeben habe, der ist auch wirklich erkannt worden. Achso, ja, das ist, genau, das ist das Seriennummer mit Groß- und Kleinbuchstaben. Ja, meint er, soll man bitte nicht machen. Und das letzte Ding, was war das letzte Ding? Ah ja, dass man irgendwelchen Quatsch eingeben kann. Das war im Prinzip ähnlich wie das vom allerersten. Ne, von Nummer, was war's? Von Nummer 3, das mit der Textbox. Ja, also das sind so ein paar Sachen und er hat es dann alles nochmal zusammengefasst. Die wichtigsten Dinge, die man halt beachten soll. Also alles Großbuchstaben verwenden, keine Buchstaben nehmen, die ähnlich aussehen können. Ja, aus dem Grund gibt es auch bestimmte, ich glaube, es gibt bestimmte Kennzeichen nicht. Da, wo man Buchstaben mit Zahlen verwechseln kann oder so, bestimmte Buchstaben tauchen dann nicht auf. Also irgendwelche Kombinationen sind ausgeschlossen. Es gibt da teilweise merkwürdige Kennzeichen in Deutschland, wo die hinten die Blöcke irgendwie vertauscht sind. Normal ist ja Buchstaben für die Stadt, dann irgendwelche Buchstaben und dann Zahlen. Und manchmal gibt es welche, die sind andersrum. Also es fängt auch mit einer Stadt an, dann kommen Zahlen und dann kommt ein Buchstabe oder sowas. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber ich habe schon mal so Autos rumfahren sehen. Und das wäre dann blöd, wenn das zufällig Sachen wären, wo man Zahl und Buchstabe verwechseln kann, eben 0 und O. Ich weiß es nicht, gibt es Kennzeichen mit O's drin? Also hinten, im hinteren Teil? Haben Sie schon mal was gesehen? Ja, also es wäre jetzt so ein klassischer Kandidat, wo ich sagen würde, es wär vernünftig, wenn keine O's erlaubt sind. Ja. Ja, an irgendeiner Standardposition sollte das ganze Zeug gedruckt werden, in einer lesbaren Schrift, die auch groß genug ist, dass man was damit anfangen kann. Irgendwie hervorgehoben, dass man nicht lange auf der Box rumsuchen muss, nicht auf die CD drucken oder DVD. Und dann es gibt auch noch diese Variante, wo man erst die DVD rausnehmen muss und dann darunter den Code findet, also im Inlay praktisch oder wie heißt das, also auf der Unterseite, wo man die DVD so drauf drückt. Das soll man auch nicht machen. Und das Ding, in dem man die Nummer eingibt, das sollte für jeden von diesen Blöcken eben eine eigene Texteingabebox sein, mit automatischem Weiterwandern von diesem Cursor und alles automatischen Großbuchstaben umwandeln, keine ungültigen Zeichen zulassen und eine Schriftart verwenden, die so aussieht wie die Schrift, in der es gedruckt wurde. Dann hat man diesen absoluten Übereinstimmungseffekt. Ja, es gibt ja so ein paar Schriften, OCRA oder OCRB oder wie die heißen, die sehen so ganz merkwürdig aus und sind besonders leicht zu erkennen von Scannern, also von OCR-Programmen. Sowas in der Art könnte man zum Beispiel nehmen, das ist auch für den Menschen noch gut lesbar, die Schrift. Wenn es dann genauso am Bildschirm aussieht, dann hat man so einen Wiedererkennungseffekt. Ja. Genau, jetzt nähern wir uns hier dem Ende meiner Folien für heute. Ich habe mal was zusammengetragen, was also auch von einer anderen Seite im Netz kommt. Da hat sich jemand Gedanken über Benutzerfreundlichkeit auch gemacht. Und zwar war das im Rahmen einer Einführung in Delphi. Also ich weiß nicht, ob ihr in Delphi noch was sagt. Das ist ein Nachfolger von Pascal. Also Object Pascal und normales Pascal kann man damit machen. Ist das heute noch populär? Benutzt das jemand? Delphi. Ja, Also vor 4, 5 Jahren ist es noch ganz interessant gewesen. Es ist auch an vielen Hochschulen als einführende Programmiersprache unterrichtet worden. Aber ich habe jetzt schon relativ lange nichts mehr davon gehört. Und in diesem Ding, was ich da gefunden habe, ging es darum, also man kann auch so GUI-Anwendungen mit Delphi machen. Das hat die ganzen Standard-Dinge drin, um Dialoge aufzubauen. Und da waren eben ein paar Hinweise. Und ich habe da diese ganzen Delphi-spezifischen Informationen rausgeschmissen und es etwas verkürzt für Sie. Und so ein paar Tipps, die da eben gegeben worden waren. Erstmal Vorwissen des Anwenders nutzen. Also wenn es gerade nicht jemand ist, der zum ersten Mal mit einem PC arbeitet, dann kennt er schon irgendwelche Anwendungen und weiß, wie zum Beispiel so eine Standardmenüstruktur aussieht, und dann sollte man das auch in gleicher Form übernehmen. Natürlich abhängig davon, für welche Plattform man was macht. Wenn man jetzt für einen Mac irgendwas schreibt, da sehen die Sachen ein bisschen anders aus als auf einer Windows- oder Linux-Kiste. Aber im PC-Umfeld ist eigentlich alles einheitlich. Auch einheitliche Shortcuts, also Tastenkombinationen verwenden. Wenn es eine Ausschneidenfunktion gibt im Programm, dann muss die über Ctrl-X oder Steuerung-X erreichbar sein, weil das einfach alle machen. Wenn man davon abweicht, ist es einfach nicht vernünftig. Man zwingt jemand, was Neues zu lernen, und es wird zu falschen Tastendrücken führen. Ja, wenn ich sehe, dass irgendwas markiert ist und ich habe das Gefühl, ich kann das da rausnehmen, dann drücke ich Steuerung X, egal in welchem Programm ich bin, und erwarte einfach, dass das funktioniert. Ich würde es tolerieren, wenn es nicht ausschneidet, sondern nichts tut, aber ich würde ausrasten, wenn es irgendwas anderes tut, als auszuschneiden. Ja, das darf nicht sein, weil das einfach etabliert ist als Standard. Also das ist wirklich wichtig. Dann hat sich auch durchgesetzt, dass man, wo auch immer man mit der rechten Maustaste hinklickt, man ein Kontextmenü kriegt, also ein Menü, was nicht immer dasselbe anzeigt, sondern abhängig davon, worauf ich gerade zeige mit der Maus. Wenn ich irgendwas markiert habe oder so, dann soll sich das auf diese Markierung beziehen. Wenn ich auf zum Beispiel ein Menü oder sowas mit der rechten Maustaste klicke, dann kriege ich vielleicht eine Hilfe zu dem Menü, irgendwas in der Form. Und man soll auf die Komplexität achten, dass man die Benutzer eben nicht überfordert. Es gibt teilweise so Einstellungen, Dialoge, die haben ja oft Reiter, um die verschiedenen Bereiche zu erreichen. Und wenn man oben alles voll gemacht hat mit Reitern, dann wird eine zweite Reihe mit Reitern aufgemacht. Und das kann man auch mit 3 Reihen und 4 Reihen von Reitern machen. Und dann arbeitet das ja noch so, dass immer die Reiterreihe, die gerade aktiv ist, dass die praktisch ganz unten steht. Ja, weil da ist dann der unterste Reiter, der ist praktisch aufgeklappt, und dann kann man sehen, darunter breitet sich dieses, das soll ja wie so ein Kartenblatt aussehen, und sämtliche anderen Reiter sind dann da drüber. Das heißt, die ändern auch noch ihre Position. Wenn ich also in so eine 3. oder 4. Reihe reinklicke, dann würfelt es mir diese Reiterzeilen durcheinander. Und damit finde ich dann schwerer zurück zu irgendwas, wo ich vorher schon mal drin war. Also das ist gar nicht gut. Was aber auch nicht gut ist, ist, die Reiter irgendwie künstlich zu reduzieren, indem man einfach ein sehr großes Fenster macht und da alles Mögliche dann drin hat. Das macht es auch nicht besser. Gut, dann grundsätzlich Sachen vernünftig gliedern, also Dinge, die zusammengehören, auch zusammen behandeln, und Dinge, die nichts miteinander zu tun haben, in verschiedene Sachen bringen. Was er vorhin in dem Video drin hatte, das waren dieses Quiz mit den 9 Menüpunkten, die alle im Tools-Menü auftauchen. Und die sind halt im Tools-Menü, weil wahrscheinlich man einfach nicht wusste, wohin damit. Also irgendwann hat man mal was Neues, ein erstes Ding gemacht und gesagt, was ist das? Das ist nicht Formatieren, das ist nichts irgendwie, das ist irgendwie was Spezielles. Machen wir ein neues, komplettes neues Obermenü auf und packen das da rein, und so ist es dann angewachsen. Und deswegen gibt es da eben Aufruf vom Visual Basic Editor und was war das noch? Mailversand oder sowas von Dokumenten drin. Ja, ultralange Menüs soll man untergliedern, also dass man einfach Untermenüs einbaut. Was jetzt hier nicht drin steht, ist, die Untermenüs dürfen aber auch nicht zu lang werden. Also sie dürfen nicht den Anwender erzwingen, sich über 5, 6 Menüebenen durchzuklicken mit so immer weiter sich öffnenden Untermenüs. Das ist auch sehr unübersichtlich. Generell Dialoge und Fenster aufgeräumt und übersichtlich haben. Und diese Toolbars, ne, also diese Dinger, wo dann die Icons drin sind, die man ein- und ausblenden kann, davon sollte es auch nicht zu viele geben. Und man sollte immer nur die anzeigen, die man auch gerade braucht. Und eben immer Hilfestellungen geben. Na, also häufig gibt es eben diese Mouseover-Hilfen. Jemand, der sich auskennt mit der Anwendung, der geht ja mit der Maus zielstrebig auf irgendein Objekt drauf, klickt es an und es passiert irgendwas. Und wenn sich jemand da so langsam zögerlich nähert und da mit der Maus so ein bisschen drüber herfährt, das ist eigentlich fast immer ein Zeichen dafür, dass man nicht weiß, was genau das bedeutet oder ob man das wirklich tun will, was dahinter sich verbirgt. Und dann kann man halt eine kleine Hilfe einblenden. Und der Vorteil von so diesen Hilfeblasen ist, die gehen auch wieder weg. Also man muss nicht, die sind nicht störend, man muss die nicht anklicken, um sie wieder loszuwerden, sondern die verschwinden einfach von alleine wieder. Fehleingaben. Ja, also man kann ja häufig erkennen, wenn der Benutzer irgendwas eingegeben hat und das ist nicht so, wie es sein sollte. Und diese Prüfung kann man früher oder später machen und abhängig davon natürlich auch die Rückmeldung früher oder später geben. Und hier ist die Idee, das einfach so früh wie möglich zu machen, weil dann dem Anwender, also er weiß erstens noch, was er sich gedacht hat, als er das eingegeben hat, kann das direkt korrigieren. Und ansonsten, wenn es erstmal akzeptiert wird und man dann alles Mögliche darauf aufbauend macht, dann kann es halt sein, dass man am Ende in einem Zustand landet, den man nicht mehr beheben kann. Ja, weil die korrekte Eingabe, wenn sie denn am Anfang richtig gewesen wäre, hätte dazu geführt, dass ganz andere Fragen gestellt worden wären. Ja. Und dann ist praktisch dieser ganze längere Prozess ist irgendwie für die Katz gewesen. Deswegen, sobald ein Fehler gemacht werden kann, prüfen, ob er gemacht wurde und sofort sagen, mach das bitte neu. Ja, und dann gibt's noch hier diesen Punkt, dass man, wenn man irgendwas komplett kaputt konfiguriert hat, dass man sagen kann, zurück zu den Standardeinstellungen, damit das Programm wieder in eine benutzbare Form zurückkommt. Ja, nötige Eingaben reduzieren. Das ist so ein bisschen wie das, was wir vorhin bei Benutzerfreundlichkeit oder sowas schon hatten, dass man Leute nicht zwingt, immer wieder dasselbe einzutippen. Und bei Sachen, die sich häufig wiederholen, ist zum Beispiel auch eine History ganz nützlich. Also in der Shell gibt es das ja zum Beispiel auch, da kann man mit Pfeil hoch die letzten Befehle nochmal abrufen. Es gibt auch kompliziertere Varianten von der History, wo man noch suchen kann in dieser History. Also wenn Sie die Shell benutzen, Ctrl R und dann ein Stück von einem Befehl eingeben, dann kriegen Sie den letzten Befehl, der diesen Suchbegriff praktisch enthielt. Und wenn Sie dann weiter Ctrl R drücken, kriegen Sie noch mehr Befehle, die Sie früher eingegeben haben, wo das auch drin vorkommt. Das ist manchmal ganz praktisch. Wenn man in irgendein Verzeichnis wechseln will, Ctrl R CD, dann kriegt man den letzten CD-Befehl, den man eingegeben hat und immer wieder Ctrl R, dann kommen die der Reihe nach alle in die Shell. Man kann die, also in die Eingabezeile, man kann die weiter bearbeiten. Ja, das ist so ein Beispiel, wo man eine History ganz nützlich umsetzen kann. Ja, wenn man irgendwas nicht komplett abgeschlossen hat, dann könnte man das halt auch zwischenspeichern und beim nächsten Mal wieder einladen. Und dann soll man den Anwender nicht behindern. Also wenn man jetzt irgendwie Masken in einer Weise kreiert, dass es einfach nicht vernünftig ist, die in der Form einzugeben, weil es nicht der Vorgehensweise von dem Benutzer entspricht. Wenn ich zum Beispiel Sachen von einem Papierformular übertrage und das ist da auf dem Papierformular in einer bestimmten Reihenfolge und in dem Eingabeprogramm mache ich es jetzt genau umgekehrt oder irgendwie willkürlich, dann führt es dazu, dass der Anwender das nicht von oben nach unten abarbeiten kann, das Dokument, also dieses gedruckte Papierformular, sondern er muss immer wieder suchen, was will er jetzt haben? Ach so, jetzt will er den Nachnamen haben, wo steht er? Also das wäre jetzt ein Beispiel, wo es einfach nicht vernünftig ist, irgendwie eine bestimmte falsche Reihenfolge dann vorzugeben. Dann kann man häufig Dinge farblich hervorheben, die gerade nicht benutzbar sind. Ja, also dieses ausgrauen Schaltflächen, die man nicht anklicken kann. Da könnte man sich natürlich fragen, warum haut man die nicht einfach raus? Aber durch dieses Raushauen ändert sich die Optik von dem gesamten Dialog. Und das macht es jemand, der sich visuell gemerkt hat, wie der Dialog aussieht und quasi blind die richtige Schaltfläche darauf ansteuern kann und klicken kann, macht es das schwerer. Wenn Sie jetzt alle nicht möglichen Optionen rausnehmen aus dem Dialog, dann kriegt der ein anderes Layout, eine andere Optik. und dann haben sie diesen Wiedererkennungswert nicht mehr und dann braucht der Profi für dieses Programm, der braucht dann länger, um sich wieder zurechtzufinden. Ja, Dialoge vermeiden, also die Interaktivität verlangen. Ja, das war das, was ich vorhin oder vor ein paar Stunden schon mal gesagt hatte. Es gibt oft Sachen, wo man dem Anwender ein bisschen was mitteilen will, irgendwas hat gut funktioniert oder so, aber das sind Dinge, die kann man entweder in die Statusleiste packen oder man lässt so eine Bubble-Hilfe kurz sich öffnen und wieder schließen von alleine. Jedenfalls in der Weise, dass man es nicht anklicken muss. Weil wenn man es anklicken muss, zwingt man wieder dazu, irgendwas zu tun, ein zusätzlicher, unnützer Klick. Nur wenn eine Fehlermeldung, irgendwas Wichtiges kommt, dann sollte man praktisch das, was gerade passiert, unterbrechen und explizit so ein Fehlerfenster öffnen und sagen, hier muss jetzt irgendwas passieren. Oh. Und das Letzte aus dem Regelding ist dann noch Robustheit und Fehlertoleranz. Also da geht es nicht nur darum, jetzt Fehler des Benutzers eben direkt mitzuteilen, sondern auch einfach generell zu wissen, was kann jetzt hier passieren oder wie kann ich sogar eine fehlerhafte Eingabe vermeiden. Also ein Beispiel dafür wäre, dass man ein Datum nicht im Freiformat eintippen lässt, sondern dass man so einen Kalender öffnet, wo man sich das Datum rausklicken kann. Ja, und eben dieses Fehler so schnell wie möglich prüfen. Und die letzten Folien, die sich mit Shell beschäftigen, die machen wir dann morgen. Gut, dann sind wir durch für heute.